Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
Den Leon, den habe ich kennengelernt am Münchner Fasching. Und da konnte man eigentlich nur mit Empfehlung rein. Nicht? Die Empfehlung bekam man als junge Studentin ziemlich leicht. Und dort lernte man eben dann interessante Leute kennen.
1922, Schwabing, Steinecke-Saal. Die Münchner Bohème hat sich maskiert, feiert, diskutiert, flirtet. Unter ihnen prominente Schriftsteller wie Bruno Frank oder Leon Feuchtwanger. Da steht sie nun mittendrin, eine 21-jährige Studentin der Theaterwissenschaften. 1,63 Meter groß, eher unscheinbar. Sie wird es sein, die bereits in wenigen Jahren für einen Skandal sorgt, über den man sogar in New York spricht. Wovon natürlich keiner etwas ahnt. Denn noch kennt sie niemand hier. Noch nicht.
Da lernte ich eigentlich zuerst den Bruno Frank kennen. Und der Bruno Frank, der hat mich im Reitsitz auf seinen Schultern durch den Saal getragen und hat mich dann zum Leon hingetragen und hat gesagt, Leon, hier stelle ich dir eine Frau vor, die hat den schönsten Busen von Mitteleuropa, wie er sich ausgedrückt hat.
Was Leon noch nicht weiß, selbiger Busen gehört zu einer der ersten Theaterautorinnen im 20. Jahrhundert, die es mit den übermächtigen männlichen Egos der Literaturszene aufnehmen wird. Und die auch noch als Senioren breitbeinige Kerle wie Rainer Werner Fassbinder oder Franz Xaver Krötz beeindruckt und inspiriert. Marie-Louise Fleißer.
Diese Fleißer war schon irgendwo ein bisschen eine skurrile Person. Also die ist dann immer da geguckt, ganz geschamig, hat immer Pfirst zusammen. Und dann hat sie umeinander geschaut mit dem silbernen Pagenkopf, ne, Hornbrille auf, aber unglaublich flinke und wache Augen.
Eine Schriftstellerin, die sich in die Ferne und Freiheit sehnt und doch immer wieder in der Enge landet. In Ingolstadt, ihrer Geburtsstadt, ihrer Heimat, die ihr so lange Verachtung entgegenbringt.
In Ingolstadt wird immer, wenn ein Skandal auftritt, wird immer der Name Marie-Louise Fleißer genannt, über Jahre hinweg.
Es wurde halt gepfiffen und Buh gerufen, genauso wild, aber auch geklatscht.
Wenn eine Deflorationsszene auf der Bühne stattfindet und die Kiste wackelt, das ist natürlich unerhört.
Ich ahnte den Sprengstoff nicht.
Marie-Louise Fleißer und ihr Drama mit Ingolstadt. Ein bayerisches Feuilleton von Gabriele Pfaffenberger.
Berlin, 17. April 1929. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister von Ingolstadt, liebe Mitbürger, Sie haben gegen mein Stück Pioniere in Ingolstadt protestiert und es ein gemeines Machwerk, ein Schmähstück, ein Schandstück genannt. Warum denn gleich so hitzig? Sie haben ja die Aufführung nicht einmal gesehen. Aus Ingolstadt schrieb man mir sogar, dass man mich dort totschlagen würde. Seid doch nicht so derb, liebe Leute. Es ist nicht fein, wenn man ein Mädchen totschlägt. Es wird Frühling und die Säfte steigen. Mir scheint, dass sie in dieser unruhigen Zeit an einem etwas bösen Furunkel leiden. Wenn dieses Furunkel aufgegangen ist, werden sie wieder gesünder sein. Marie-Louise Fleißer.
Was für ein Punch. Ein Brief wie eine Gewehrsalve. Es ist 1929. Marie-Louise Fleißer, 28 Jahre alt, hatte gerade ihren großen Durchbruch als Dramatikerin in Berlin. Sogar die New York Times schreibt über sie. Und sie hat einen saftigen Skandal gelandet. Oder besser gesagt, in ihrer Heimatstadt macht man einen daraus. Pioniere in Ingolstadt heißt das berüchtigte Stück. Es handelt von perfiden Machtspielen zwischen einem Feldwebel und den ihm untergebenen Soldaten. Soldaten, die wiederum vor allem eines im Sinn haben, die Ingolstädter Mädchen. All das erzählt in Fleißers ureigenem, unsentimentalen Sound.
Sie hat eine ganz eigene Sprache erfunden.
Die Biografin Hiltrud Henschel.
Das ist nicht bayerisch, das ist ein Ton, also eine ganz raffinierte, abgründige Einfachheit.
Fräulein, warum gehen Sie so spät allein spazieren?
Heißen Sie Paul?
Warten Sie auf einen.
Weil ich davon zwei hab abfahren hab lassen. Von denen hat der eine auch Paul geheißen.
Das sieht man Ihnen nicht an, dass Sie die Auswahl haben.
Sind Sie nicht unverschämt? Ich muss doch sehr bitten.
Geh mal. Wir vertun da nicht unsere Zeit.
Leck mich am Arsch.
Ich kann es nicht anders sagen. Ich fresse Ihre Sprache.
Fleißers Neffe, Klaus Gültig.
So ein baljuwarischer Duktus, aber ins Hochdeutsche übersetzt, was der Sprache was Gebrochenes gibt.
Ein ganz eigener, selbstsicherer Stil, schon in jungen Jahren. Einerseits.
Frau Fleißer, ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine neue Arbeit von Ihnen zu Gesicht bekomme.
Da werden Sie aber selten Freude haben. Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn ich 10 Einfälle habe, verwerfe ich davon mindestens 11. Ich glaube, ich bin sehr misstrauisch gegen mich selber.
5 Theaterstücke wird sie in ihrem Leben veröffentlichen. Mehr als 20 Erzählungen, außerdem Zeitungsartikel, Essays, Skizzen, Porträts, Hörspielentwürfe und einen einzigen Roman.
Man sieht jetzt hier ganz schön einige alte Flexscheiben noch liegen und weiteres Material, einen Keilriemen.
Kupferstraße 18 in der Ingolstädter Innenstadt. Ein altes, schmales Stadthaus, zweistöckig, dunkelgrüne Haustür. Im Erdgeschoss eine historische Schmiede. Der Putz an den Wänden ist abgebröckelt, doch die Werkbank steht noch da und auch ein Amboss.
Die Fleißer beschreibt es auch sehr schön. Es war immer ein Ding-Dong, das man bis weit in die oberen Stockwerke des Hauses hören konnte.
Doris Wittmann ist Leiterin des Marie-Luise-Fleißer-Hauses, das mittlerweile ein Museum ist. Hier ist sie aufgewachsen, Luise Marie, wie sie eigentlich heißt, 1901 geboren. Die Mutter bekommt 2 Jahre zuvor 2 Zwillinge, ein Mädchen und einen Jungen. Der Sohn stirbt. Ihr Mann tröstet sie mit den Worten: Sei still, ich mach dir wieder einen Buben. Das wird dann die Fleißer. Die Familie steht für Bodenständigkeit. Der Vater ist Schmied. Aber da gibt es auch diesen Hunger nach Kultur, Leben.
Mein Vater Heinrich nannte sich einen Philosophen und schwärmte für Salome und Oscar Wilde. Nachdem er seinen Vater beerbt hatte, wurde er leidenschaftlicher Münchenfahrer und war in München überall dort anzutreffen, wo es guten Wein gab. Ich war als junges Mädchen mehr wie einmal dabei, wenn er bei vorgerückter Stunde der Blumenfrau ihren ganzen Korb abkaufte und ihn an die anwesenden Damen verteilte. Der Vater galt alles.
Soviel ich weiß, ist Louis schon immer in der Familie vom Vater bevorzugt worden.
Klaus Gültig, der Neffe von Marie-Luise Fleißer, Jahrgang 1937.
Das hing natürlich auch damit zusammen, dass ich so ausgezeichnete Noten in der Schule hatte und dass der Vater wie eine Sonne war, schreibt sie auch einmal.
Der Vater eine Sonne. Und somit der erste in einer Reihe von eigenwilligen Männern, die sie in ihrem Leben prägen werden.
Das bin ich damals gewesen, auf einer unserer Fahrten ins Grüne.
Klaus Gültig zeigt ein Foto aus den 1960er Jahren. Er und seine Tante Louise bei einem Ausflug ins Altmühltal. Sie ist 36 Jahre älter und trotzdem verbindet die beiden eine enge Freundschaft. Fleißer ernennt ihn sogar zu ihrem Nachlassverwalter. Sie gehen gemeinsam ins Theater oder ins Kino. Besonders faszinieren die damals über 60-Jährige Filme wie Andy Warhols Flash oder Stanley Kubricks Odyssee im Weltraum.
Wir verstanden uns einfach sehr gut, haben einfach gemeinsam geguckt und geatmet. Und natürlich gesprochen.
Auf dem Foto trägt Marie-Luise Fleißer einen Pagenkopf, dicke Brille, knielanger schwarzer Mantel. Durchaus elegant, doch auch etwas bieder. Mehr Stillehrerin als Künstlerin. Ihr Lächeln scheu.
Für Außenstehende wirkte sie wahrscheinlich sogar spröd. Und hielt deutlich Abstand. Aber wenn sie zu jemand Vertrauen gefasst hatte, dann war sie sehr offen und sehr herzlich und sehr zugewandt. Aber es musste bei ihr immer eine Schranke überschritten werden.
Ein bisschen wortkarg ist Marie-Louise Fleißer schon.
Ja, es ist mir tatsächlich das Schlimmste, was es gibt, wenn ich über mich selber reden muss.
Vor allem zwei Orte prägen sie. Da wäre zum einen Regensburg, die Jahre im Internat bei den englischen Fräulein, die Chance zu gymnasialer Bildung, ein ungewöhnliches, teures Glück für ein Mädchen damals, das ihr der Vater als einziger seiner drei Töchter ermöglicht. Doch sie erlebt dort auch ein Korsett katholisch-moralischer Anweisungen und Verbote. Fluchtwege gibt es nur im Kopf oder in der Literatur. Heimlich liest sie Kleist und Strindberg. Und dann ist da noch Ingolstadt, Heimat und Hölle. Mehr als 60 Jahre ihres Lebens verbringt sie hier bis zu ihrem Tod 1974. Freiwillig, unfreiwillig, so genau lässt sich das nicht sagen.
Ingolstadt, Eintrag im kleinen Brockhaus 1911. Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Oberbayern. Festung. 1905 23.432 Einwohner. Garnison, Amtsgericht, altes Schloss, Festungsbauschule, Pulvergeschossfabrik, Geschützgießerei.
Ingolstadt hat einen großen Bruch erlebt. Ingolstadt war bis 1918 eine wichtige Garnisonsstadt. Und man sieht ja heute noch die Festung und alles. Und immerzu waren Soldaten da.
Fleißer-Biografin Hiltrud Henschel.
Und das ist 1918 total weggebrochen. Und das hat eine große Krise in dieser Stadt ausgelöst.
Wer Fleißers Werk verstehen will, muss Ingolstadt verstehen. Wer begreifen will, warum sie als Provokateurin empfunden und als Nestbeschmutzerin beschimpft wurde, muss das Ingolstädter Gefühl nachempfinden, damals. Nach Kriegsende mit dem Versailler Vertrag kommt das abrupte Ende als Militärhochburg. Die lokale Rüstungsindustrie verschwindet weitgehend und mit ihr der große Wohlstand und das Selbstbewusstsein einer ganzen Stadt. In diese Stimmung hinein wird die junge Marie-Louise Fleißer, eine von ihnen, ihr erstes Theaterstück veröffentlichen. Der Titel ausgerechnet Fegefeuer in Ingolstadt. Ein Schauspiel über die Jugend in der Kleinstadthölle. Sozialkritisch, die Atmosphäre sexuell aufgeladen. Selbst in Berlin wird es zu sehen sein. Geburtshelfer für dieses Fegefeuer ist Leon Feuchtwanger. Er ist Anfang der 20er Jahre noch nicht der große Romancier, sondern ein umtriebiger Theatermann. Interessiert sich für das, was diese junge Frau, die er im Fasching kennengelernt hat, so schreibt. Sie bringt ihm Gedichte und Erzählungen. Er nennt es Expressionismus und Krampf. Heute schreibt man neue Sachlichkeit. Aus Zorn verbrennt die Fleißer alles. Feuchtwanger bleibt ihr Ratgeber und er überzeugt sie, ihren Vornamen zu ändern. Von Luise Marie in Marie-Louise. Er wird nicht der letzte Mann sein, der versucht, sie zu formen.
24. Januar 1926. Liebe ML, die englische Gartengeschichte habe ich gelesen und sie hat mich sehr angerührt. Aber die Sache ist wohl die, dass das, was du machst, wohl Kunst ist, aber sehr schwer zugänglich und ohne Nachfrage, also so gut wie ohne Marktwert. Es ist sehr verkapselt. Den meisten Menschen außerordentlich unangenehm, also wollen sie, naturgemäß, nichts dafür bezahlen. Ich lege dir ein bisschen Geld bei. Übermäßig viel habe ich selber nicht. Beiß die Zähne zusammen. Es wäre schade um dich, wenn du dich nicht oben hieltest. Herzlichst, L.
Die Ziege. Da war einmal eine Ziege. Das heißt so viel wie ein einzelnes Mädchen, neben dem kein Mann mit der wirklichen Liebe steht. Sie wurde natürlich von Männern gekannt und bemerkt, sonst wäre sie ja bloß ein einsames Mädchen und keine Ziege gewesen. Diese tritt nur neben Männern auf. Ihr alle habt sie schon einmal laufen sehen. Sie kann sogar unberührt sein, aber sie wird nicht dafür gehalten, denn in den Männern ist eine Sucht, Personen, mit denen sie umgehen, herabzusetzen.
Auf diese leichte Art hebt man sich selber hinauf.
Marie-Louise, wie sie sich nun nennt, ist 23 und fertig mit ihrem ersten Stück. Gibt es Feuchtwanger, der reicht es weiter. An Bertolt Brecht, den jungen Brecht, den viele Anfang der 1920er für ein Genie halten. Auch er sich selbst. Mit ihm beginnt ein neuer Ton, ein neuer Stil am Theater. Verfremdung, Desillusionierung, Entlarven statt Mitfühlen. Das Stück, das er von der jungen Fleißer liest, trifft seinen Nerv. Er will sie kennenlernen. Im Sommer 1924 begegnen sich die beiden das erste Mal.
Also er hat mich ungeheuer beeindruckt. Ne? Ich bin vollkommen verstummt. Ne? Der Brecht wurde dann furchtbar verlegen. Ich wusste nicht, was er mit mir anfangen soll. Ich habe nichts gesagt. Der hat aber gemerkt, dass ich so viel Eindruck machte auf mich. Ne? Naja, und also nach einiger Zeit aufstanden und ist gegangen. Ne? Und dann haben wir uns halt dann ein paar Wochen später nachher wieder gesehen.
Brecht hat halt die Frauen vernascht, wie sie kamen. Und die hat ihm gefallen mit diesem Ton, dieser Sprache.
Also ich meine, von Brecht war es ja bestimmt nicht die große Liebe, nicht? Aber von mir war es jedenfalls schon eine Zeit lang. Nicht?
Dass sie das natürlich auch frustriert hat, diesen Schwarm von Weibern um ihn herum, ist natürlich klar. Aber ohne Brechts Hilfe wäre Fleißer nicht das geworden, was sie ist. Auf der anderen Seite war er natürlich auch sehr dominant und hat ihr dreingeredet in ihre Stücke, in ihre Art zu schreiben.
Immerhin, Brecht setzt sich dafür ein, dass ihr erstes Stück inszeniert wird, an der Jungen Bühne im Deutschen Theater Berlin 1926. Die Fußwaschung hat es Fleißer ursprünglich genannt. Das ist doch kein Titel, finden die Herren Bert Brecht und Moritz Seeler, der Regisseur. Viel zu brav. Und beide benennen es kurzerhand um in Fegefeuer in Ingolstadt. Da ist er zum ersten Mal. Fleißers Stempel fürs Leben. Ingolstadt. Im Stück geht es um die Ausweglosigkeit von Jugendlichen in der Provinz zwischen unkanalisierter Sexualität und verquerer Bigotterie. Dialoge wie Boxkämpfe. Sie dienen nicht der Verständigung. Worte sind Waffen.
Sie meinen, die Olga hilft? Die Olga hilft nicht.
Ich nehme meine Zuflucht zu Ihnen.
Packt ihn.
Auf was für einer Erde bin ich?
Auf der deinigen, wo dein Nächster nichts darf wie verrecken.
Ich will bekennen. Ich muss bekennen, was wichtig ist. Ich bin ein schlechter Mensch.
Das wissen wir.
Ihr seid schlechte Menschen.
Das wissen wir auch.
Eine Gruppe von Gymnasiasten. Olga erwartet ein Kind von Peps, doch der weist sie zurück. Dafür will der übelriechende Außenseiter Rölle, die Olga gern haben, sie ihn aber wiederum nicht. Er rettet sie, als sie sich umbringen will. Rölle selbst ist aber auch linkisch, krank vor pubertärem Geltungsdrang. Das Opfer ist nie nur Opfer, das Böse nie nur Böse, das zeichnet Fleißers Werk aus. Jeder ist Jäger und Gejagter zugleich.
Für eine Intellektuelle halte ich mich überhaupt nicht. Ich muss irgendwie von der Emotion her gepackt werden. Ich muss auch Dinge verwerten können, die ich selber erlebt oder beobachtet habe zumindest. Also ich kann nicht, wie man so sagt, ein Seil in die Luft werfen und mich dran emporziehen.
In Fegefeuer in Ingolstadt findet Fleißer bereits einige ihrer großen Lebensthemen. Die Qual des Begehrens, Liebe, die umschlägt in Hörigkeit, patriarchale Gewalt. Sie erzählt vom Leben, wie es eben ist. Brutal manchmal, gnadenlos und widersprüchlich. Und doch schwingt da, fast unmöglich, immer auch ein feiner Sinn für Humor mit. Nach der Berliner Premiere von Fegefeuer in Ingolstadt im April 1926 sind sich die beiden Großkritiker Alfred Kerr und Herbert Ihring, eigentlich erbarmungslose Kontrahenten, einig. Diese Marie-Louise Fleißer ist eine Begabung. Ihre Charaktere, die sie in der Provinz ansiedelt, sind viel mehr als das. Jeder von ihnen ist ein Mensch mit universeller Gültigkeit, weit über Ingolstadt oder Bayern hinaus. Fleißer sprenge die Heimatkunst von innen heraus, schreibt der Philosoph Walter Benjamin 1929. Nur einer hält sich auffallend zurück mit Lob.
Das war ein paar Tage nach der Aufführung und da hat der Brecht mich mal zu sich kommen lassen und da hat er mir richtig den Kopf gewaschen, also damit ich mir nichts einbilde. Ne? Und er hat gemeint, er hat gesagt, Sie sind überhaupt noch niemand und schreiben müssen Sie überhaupt erst lernen und setzen Sie sich nur keine Rosinen in den Kopf. Jedenfalls war ich derartig erschrocken. Ich habe seinen Angriff nicht gefasst und sofort abgereist bin.
Brecht wird sie weiter unterstützen, aber er versteht es auch, sie klein zu halten, wenn Gefahr besteht, dass die Fleißerin, wie er sie nennt, ebenbürtig werden könnte. Es kann schließlich nur einen geben. Elfriede Jelinek, Literaturnobelpreisträgerin aus Österreich und eine große Bewunderin Fleißers, hat das Verhältnis zwischen den beiden am drastischsten zusammengefasst.
Es gibt wenig Frauen, die sich im 20. Jahrhundert mit einem Werk eingeschrieben haben, also ein Beispiel ist die Marie-Louise Fleißer, die ich für die größere Autorin als Brecht halte. Also wirklich für eine Jahrhundertautorin und die von Brecht ja auch zerstört wurde zu einem großen Teil.
Im Sommer 1926 beginnt zwischen Brecht und Fleißer eine Affäre.
Damals war der Brecht den Sommer über in Augsburg und da bin ich halt öfter rübergefahren, so 4-5 Mal. Und da sind wir dann da drüben am Stadtgraben sind wir spazieren gegangen. Sind wir auch zum Plärrer gegangen und haben Schiff geschaukelt. Aber recht hoch ist er allerdings nicht aufgekommen, der Brecht, das muss ich zugeben. Und dann sind wir ins Kino gegangen, haben uns einen Wildwestern angeschaut. Und na ja, dann sind wir dann auch in die Bleichstraße 2 gegangen, in seine Wohnung. Ne? Und da war es noch auch ganz schön. Ich mein, solange man jung ist, erlebt man was, ne? Und dann habe ich ihm eben erzählt, also bei uns sind jetzt Pioniere da aus Küstrin und da wird eine Brücke gebaut und überhaupt, es geht runter und drüber und die Mädchen haben es wichtig und am Abend gehen die Soldaten mit den Mädchen spazieren. Und dann hat Brecht sofort gesagt, schreiben Sie doch ein Stück darüber. Schreiben Sie doch ein Stück über die Invasion von Soldaten in einer kleinen Stadt.
Hier war 1926 die Pioniertruppe von Küstrin da, hat den Steg errichtet. Es ist der sogenannte Künettegraben, der praktisch die Festung auch umgeben hat, um gleichzeitig Schutz zu bieten.
Die Historikerin Doris Wittmann geht über eine Holzbrücke in einem Park gleich hinter der Ingolstädter Stadtmauer. Hier stand auch Fleißer vor etwa 100 Jahren und hat die preußischen Soldaten bei ihrer Arbeit beobachtet. Unterhält sich mit ihnen, sieht die Mädchen flanieren, die sich Hoffnung auf den Mann fürs Leben machen. An diesem Steg liegt der Ursprung für ihr zweites, ihr berühmtestes Stück, Pioniere in Ingolstadt. Das ihr Ruhm einbringen wird, aber auch ein Gerichtsverfahren. Wie in Fegefeuer geht es wieder um junge Erwachsene. Die Liebe, die stets in Enttäuschung endet. Doch dieses Mal ist es kein Schauspiel unter Schülern, sondern in der Welt des Militärs mit all seinen infamen Machtspielchen. Es geht um Soldaten, die von ihrem Vorgesetzten gepeinigt werden und ihre Ingolstädter Gespielinnen als Ablenkung benutzen. Von der ersten Idee bis zur Inszenierung in Berlin 1929 dauert es 3 Jahre. In dieser Zeit bricht Fleißer aus, zieht 1927 von Ingolstadt in die Hauptstadt, der Enge entkommen. Doch nur kurz. Nach 5 Monaten ist sie schon wieder zurück.
Berlin hat mich zunächst sehr fasziniert. Es hat mich aber auch verwirrt und hat mich geängstigt. Also fasziniert hat mich daran, dass es eben da viele geistig suchende und geistig arbeitende Leute gab. Aber dann, ich bin mir da immer so verloren vorgekommen.
Zu Hause in der Provinz wartet er auf sie. Beb Heindl, ein Jugendfreund. Tabakwarenhändler, Ruderchampion und Wettkampfschwimmer. Sein Horizont ist eng gesteckt zwischen Sport, dem Geschäft und seinem liebsten Herzl, Luisel.
Es war einfach dieser Typ Mann, der sportlich, athletisch, muskulös war und für sie sicherlich auch ein Typ, der ihr Schutz geben konnte. Und er hält immer zu ihr, auch im Skandal. Er schreibt heiße Liebesbriefe.
Liebe Luisel, Herzlichen Dank für deine raschen Zeilen. Musst dich aber ein bisschen schimpfen, weil du nicht zuvor zum Essen gegangen bist. War am Montag von 2 bis 4:30 im Schwimmbad. War sehr schön. Du wirst erstaunt sein, von deinem Drumlump so schnell und einen so langen Brief zu erhalten. Aber ich bin froh, wenn ich wieder einen von dir bekomme. Dein Bepp, der zeitlang hat. Gell? Tu fei tüchtig essen und ärgere dich nicht.
Der hat sie ja so geliebt und hat alles getan, um ihr auch zu imponieren. Aber er war wirklich, also im Gegensatz zu ihr, einfach vom Intellekt her natürlich wirklich eine ganz andere Liga. Und das hat mich aber schon interessiert, warum diese intelligente, selbstständige Frau, warum sie sich auf diesen Mann einlässt.
Die Theaterregisseurin Alina Pfluck.
Und ich habe dann schon noch herausgefunden, dass das, was sie in ihm gesehen hat, eben auch so ein Gegenteil von dem ist, was sie mitgebracht hat. Dass sie eben sehr verkopft ist, auch sehr melancholisch veranlagt und dann das eben auch für sie wahrscheinlich wie eine Erlösung oft war, mit ihm Zeit zu verbringen, mit jemandem, der so aktiv ist, der so sportlich ist, der immer gute Laune hat, der viele Freunde hat, der so vernetzt ist in diesem Ort auch. Und sie war ja jemand, der ist es sehr schwer gefallen, mit den Leuten in eine Beziehung auch zu treten in Ingolstadt.
Ganz ehrlich, ich glaube, ich sollte das von da spielen. Ja. Von hier.
Generalprobe am Stadttheater Ingolstadt. Alina Pfluck, Jahrgang 1993, hat gerade ihr Regiestudium in Berlin abgeschlossen. Aus Fleißers einzigem Roman hat Pfluck ein Theaterstück gemacht. Mehlreisende Frieda Geier, später umbenannt in Eine Zierde für den Verein. Untertitel: Roman vom Rauchen, Sporteln, Lieben und Verkaufen.
Ich kannte Marie-Luise Flesser tatsächlich vorher gar nicht und finde ich komisch, weil ich bin also auf der Ernst Busch, auf der ich studiert habe, ist Brecht einfach so ein Riesenthema, aber Flesser taucht irgendwie nirgendwo auf. Und dieses Seminar, was wir im zweiten Studienjahr hatten, wo wir dann eben Flesser gelesen haben, das ist eigentlich auf Initiative von uns Studierenden überhaupt zustande gekommen, weil wir gesagt haben, wir wollen irgendwie einen diverseren Lehrplan haben.
Eine Freundin hat mal gesagt, die Männer muss man zugrunde richten, sonst richten sie einen zugrunde.
Was willst du eigentlich von mir?
Alles. Oder gar nichts.
Und ich fand ihre Stücke wahnsinnig spannend, also vor allem diese Sprache und die Verdichtung in der Sprache. Eben diese Frage nach, wie viel Unabhängigkeit brauche ich in einer Beziehung und inwieweit ist eine romantische Beziehung auch eine ökonomische Beziehung.
Frieda Geier, Hauptfigur in Eine Zierde für den Verein, ist eine der stärksten, selbstständigsten Frauen, die Fleißer erschrieben hat. Eine geschäftstüchtige Handelsreisende, Mehlvertreterin. Der Roman ist angelegt wie ein Wimmelbild von Ingolstadt und er ist klar angelehnt an Fleißers Beziehung zu Bepp. Der heißt im Buch Gustl, ist Tabakwarenladenbesitzer und Sportschwimmer, wie im echten Leben.
Auf die Plätze, jawohl, fertig, los!
Es geht um Sport und Faschismus und um die Liebe, die sich verkehrt in Unterdrückung.
Ist der Gegner sich zügig davon? Ja!
Fleißer hat ihr zweites Theaterstück fertig. Pioniere in Ingolstadt. Eine Komödie in 14 Bildern.
Es wird dann zunächst einfach auch unspektakulär erstmal in Dresden aufgeführt und dann in Berlin. Und dort greift aber dann Brecht in einige Szenen ein.
Er hat zwar nicht offiziell Regie geführt, das war Jakob Geiß, aber er war bei jeder Probe anwesend und hat seine Auffassung vom Stück durchgedrückt.
Brecht verändert eine Schlüsselszene, die Entjungferung des Dienstmädchens Bertha durch den Pionier Karl. In Fleißers Originalstück findet die Szene hinter der Bühne statt, dezent angedeutet. Brecht ändert das. Er lässt die beiden in eine Gerätekiste auf der Bühne steigen, die sodann ordentlich zu wackeln beginnt. Das Publikum bei der Premiere am 30. März 1929 im Theater am Schiffbauer Damm ist gespalten. Applaus und Pfiffe, Buhrufe. Alles in allem keine ungewöhnliche Reaktion für einen Theaterabend in der Weimarer Republik. Doch im Saal sitzt auch ein sehr spezieller Zuschauer, der Polizeivizepräsident Berlins.
Und er inszeniert dann im Grunde diesen Skandal, obwohl es offiziell keine Zensur mehr gibt in der Verfassung der Weimarer Republik. Aber die Sittlichkeit war damals gerade in Preußen sehr hoch geschrieben. Und dieser Polizeipräsident hatte zudem auch noch Militärdienst in Ingolstadt abgeleistet. Also insofern, er polarisiert dann auch ein wenig. Und so kommt es dazu, dass man sich in Ingolstadt schwer beleidigt und getroffen fühlt.
Fast täglich erscheinen nun im rechtsnationalen Ingolstädter Donauboten gallige Artikel gegen die Fleißer und ihre vermeintliche Unmoral. Eine ihrer Schwestern erinnert sich in den 70er Jahren.
Es war sehr, sehr schlimm. Der Vater war sehr traurig. Wenn Mittag immer Zeitung gekommen ist, war ganz großer Kummer. Er hat gar nicht mehr fortgehen wollen.
In Ingolstadt kam keine einzige von den positiven Kritiken in die Zeitung. Keine einzige, sondern nur das wüste Geschrei der rechtsnationalen Presse. Da hieß es zum Beispiel, Marie-Louise Fleißer, eine schlimmere Josephine Baker der weißen Rasse aus dem dicksten sexuellen Ur- und Affenwald. Und sie war in Ingolstadt einfach stigmatisiert. Sie hat in einem Brief geschrieben, dass sie schon 3 gute Ingolstädter Lokale nicht mehr besuchen kann, weil sie dort entweder nicht bedient wird oder in übelster Weise angepöbelt wird.
Gegen das gemeine Machwerk der Schriftstellerin Marie-Louise Fleißer, Pioniere in Ingolstadt, wird durch Ingolstadt und seine Einwohnerschaft und die ehemalige Pioniergarnison aufs Schwerste beleidigt und verhöhnt wird, erheben wir feierlichst Protest. Ebenso protestieren wir gegen die weitere Aufführung dieses Stücks. Gezeichnet Ingolstadt Stadtrat.
Der Eklat landet vor Gericht. Die Fleißer verklagt den Ingolstädter Bürgermeister wegen Beleidigung und bekommt Recht. Was bleibt, ist ihre tiefe Verletzung, das Gefühl, völlig missverstanden worden zu sein. Man muss sich den Brief, den sie an den Bürgermeister als Reaktion auf sein Toben schreibt, genau durchlesen. Denn er ist neben aller unterhaltsamer Bissigkeit vor allem auch das, ein Liebesbrief an Ingolstadt.
Faktisch habe ich doch eine Riesenreklame für meine Vaterstadt gemacht. Und ich habe sie gern gemacht, da ich eine begeisterte Ingolstädterin bin. Sie sind mir da wirklich ein wenig in den Rücken gefallen. Ich verstehe nicht, was sie eigentlich am Stück kränkt. Dass es zwischen Soldaten und Dienstmädchen etwas vital zugeht? Das ist immer so gewesen. Und außerdem ist Vitalität von einem höheren Gesichtspunkt gesehen eine positive menschliche Eigenschaft. Warum ich ein Stück über Ingolstadt schrieb? Weil ich in Gottes Namen die Menschen da unten mit ihren 1000 Schwierigkeiten liebe.
Die Pioniere in Ingolstadt werden noch etwa 40 Mal aufgeführt, in entschärfter Form, ohne wackelnde Kiste. Danach verschwinden sie für Jahrzehnte von den deutschen Bühnen. Auch Fleißer selbst fremdelt lange Zeit mit ihrem eigenen Stück, wie in diesem Interview 1964.
Ja, das ist sonderbar. Ich werde immer wieder auf die Pioniere in Ingolstadt angesprochen, wie wenn ich nichts anderes geschrieben hätte. Ich mag gar nicht so gern die Pioniere. Von allein hätte ich sie nicht geschrieben und bin nicht recht zufrieden gewesen mit dem Stück.
Ausgerechnet dieses ungeliebte Stück wird ihr noch einmal späte Anerkennung einbringen. Doch zunächst führt der Skandal um die Inszenierung auch zum Bruch mit Brecht. Denn der springt ihr bei all dem Ärger nicht bei. Er verstummt einfach.
Danach hat sie gemerkt, dass sie da von Brecht missbraucht wurde. Der Skandal gebührte eigentlich ja Brecht und nicht ihr. Und sie hat sich dann ja auch vom Brechtkreis distanziert im Grunde genommen. Fiel aber dann natürlich einem nächsten Extrem wieder in die Hände, dem Helmut Drafs-Tüchsen, den sie Ende April 1929, also kurz nach diesen skandalösen Wochen, dann kennenlernte.
Fleißer und die Männer ist so ein Thema. Das ist, dieser Drafs-Tüchsen ist so furchtbar, dass man das nur schwer aushaltet.
Helmut Drafs-Tüchsen. Seinetwegen trennt sich Fleißer von Bepp Heindl, obwohl der nach dem Skandal um die Pioniere zu ihr hält. Drafs-Tüchsen ist das Gegenteil von Bepp und vor allem auch von Brecht. Politisch nicht links, sondern rechtsnational – ein Publizist und selbsternannter Ethnologe. Er will als Literat groß rauskommen. Ein Exzentriker. Eine Fotografie zeigt ihn mit kahlrasiertem Schädel, nur vorne auf der Stirn eine Haarsträhne.
Er war wohl ein Psychopath. Und Fleißer hat unter ihm deutlich gelitten. Er hat sich vollkommen rücksichtslos über alle Schranken hinweg bewegt, was für sie sehr faszinierend war, die sie ja in einem Kloster aufgewachsen ist. Und da ist dann plötzlich einer, für den es überhaupt keine Grenzen gibt, keine Gesetze.
Sie unternehmen Reisen nach Frankreich, Andorra, Skandinavien. Mit ihm kommt sie zum ersten und einzigen Mal in ihrem Leben wirklich raus. Fleißer muss für alles aufkommen mit ihren Texten. Er nimmt sie finanziell vollkommen aus. Obwohl sie die weitaus erfolgreichere Schriftstellerin ist, macht Drafs Tüchsen sie permanent klein. Schöpferische Begabung spricht er Frauen grundsätzlich ab. Mehrmals versucht sie, sich von ihm zu trennen. Dann schreibt er ihr tosende, widerwärtige Briefe.
Merk dir, eine Frau ist ohne den Formwillen des Mannes nichts. Ohne mich wird dein Werk keine Existenzberechtigung mehr haben. Ja, ja, mit einem ungeheuerlichen Vampirtum hast du alle deine Männer verwüstet und obendrein literarisch gefleddert. Du hättest körperlich rechtzeitig und kräftig befriedigt werden müssen und alle musischen Extravaganzen wären spurlos vorübergegangen. Es soll daher fortan nach dem Führerprinzip ausschließlich mein Wille gelten. Vergiss nie, dass ich dein guter Engel bin.
Erst 1935, nach 5 Jahren, gelingt ihr die endgültige Trennung. Sie kehrt ausgerechnet zu dem zurück, den sie für Drafs Tüchsen verlassen hatte, zu Bepp.
Hallo, grüß Gott. Möchten Sie auch ein Cappuccino? Also mein Name ist Francesco Maritato.
Noch immer in Ingolstadt, an einem entscheidenden Ort in Marie-Louise Fleißers Leben. Im ehemaligen Tabakwarenladen von Bepp Heindl. Die Zigaretten und Zigarren sind verschwunden. Heute befindet sich hier ein Café. Und Francesco Maritato ist der Besitzer.
Ich freue mich seit 1993, wo ich damals angefangen habe, hier in dem Espresso-Bar zu arbeiten. Ich freue mich sehr, in so einem berühmtes Haus zu arbeiten. Ja, und die Leute quasi dann die Geschichte von der Marie-Louise zu erzählen. Ja.
An der Wand gegenüber der Theke hängt ein Foto der Fleißer. Darunter die wichtigsten Lebensdaten, ihr Erfolg mit Fegefeuer in Ingolstadt und den Pionieren. Dann kommt die Jahreszahl 1935. Verstummen als Schriftstellerin, heißt es dort. Es ist das Jahr, in dem sie Bepp Heindl heiratet.
Und er hatte ihr auch versprochen, dass sie Zeit zum Schreiben hat. So war es aber nicht. Sie musste also den Haushalt machen, kochen, waschen und so weiter. Musste im Tabakwarenladen aushelfen.
Ich habe halt da so die Geschäftsfrau spielen müssen. Das ist mir ja gar nicht gelegen. Die Kundschaft hat mich auch nicht mögen. Die haben gesagt, steht es drin, wäre Königin. Das habe ich nicht gewusst, dass ich so drinstehe.
Etwa 10 Jahre veröffentlicht Fleißer kein Werk. Ja, sie hat wenig Zeit, muss oft bis zu 12 Stunden täglich Laden und Haushalt schmeißen. Das sind die äußeren Umstände, die sie am Schreiben hindern. Und dann gibt es noch die inneren.
Dann ging es ihr ja auch psychisch einfach überhaupt nicht gut in der Zeit.
Theaterregisseurin Alina Fluck.
Sie war ja mehrfach auch in der Klinik und darüber gibt es ja nicht so viele Dokumente, aber es wird halt immer mal wieder gesagt, dass sie melancholisch war oder dass so melancholische Einzelgängerin. Wahrscheinlich würde man heute sagen, dass sie unter Depressionen gelitten hat.
Viele ihrer Weggefährten und Mentoren müssen unter den Nationalsozialisten fliehen. Alfred Kerr, Bertolt Brecht, Leon Feuchtwanger. Sie selbst hat offiziell kein Schreibverbot, doch sie ist bei den neuen Machthabern unbeliebt. Zu progressiv das Frauenbild, zu kritisch die Darstellung des Militärs. Ihr Roman Mehlreisende Frieda Geier und die Pioniere in Ingolstadt landen 1934 im Verzeichnis der polizeilich beschlagnahmten und eingezogenen Druckschriften.
eine Aufnahme von 1931. Man sieht ja auch an, dass sie gestresst wirkt auf dem Foto, die Haare einfach nach hinten ein bisschen zusammengerafft, aber nicht mehr der freche Bubikopf.
Historikerin Doris Wittmann blättert durch eine Mappe mit Fotografien.
Dann kommen die Passbilder aus den 40er Jahren. Da sieht man schon eine sehr mitgenommene Marie-Louise Fleißer, sicherlich auch durch die Bombardements. Und sie wirkt müde und sehr alt im Grunde genommen.
Ich war dann im einfachen Volk wie vergraben. Mich hat es gar nicht mehr gegeben. Und wie der Krieg vorbei war, da konnte ich mich nicht etwa befreien. Mein Mann hat sich zu viel vorgenommen nach dem Krieg. Er hat sich auf ein Teilhabegeschäft eingelassen, aber das ging in den Graben. Davon konnten wir uns nie mehr richtig erholen. Mein Mann ist krank geworden, da war ich immer eingespannt.
Hey! Frau Pulheller!
Ja, was ist? Jetzt ist der Jackel.
Sie, haben Sie was zugebracht in meiner Sache?
Sonst wäre ich nicht gekommen. Die nächste Woche wird schon entschieden.
Nein.
Dann kriegst du das lausige Geld schon.
Ich sag's halt, der Jackel lässt nicht aus.
Ich liebe ja dieses Stück. Ich liebe es ja. Ich finde es großartig, ein böses und richtiges Stück.
Die große Therese Giese im Jahr 1971. Die Schauspielerin und Kabarettistin ist mit Fleißer befreundet, seit 1950, als diese es trotz der Arbeit im Laden und der Pflege des kranken Bebs irgendwie schafft, ein neues Stück zu schreiben. Der starke Stamm. Eine bitterböse, satirische Familienkomödie über Habgier und Doppelmoral. Therese Giese spielt darin an den Münchner Kammerspielen die Rolle der Balbina, die nach dem Tod ihrer Schwester versucht, mit ihrem Schwager anzubandeln.
Die Fleißer hat eine so einmalige, aber leider und Gott sei Dank naturgeprägte, also dialektgeprägte Sprache. Es ist kein Dialekt. Aber es ist eine Landschaft drin und aus der müssen die Leute sein. Man müsste beinahe ein Ensemble für sie gründen.
Der starke Stamm wird kein finanzieller Erfolg. Doch es gibt lobende Kritiken, mal wieder. Fleißer hadert trotzdem mit sich.
Ich bin immer noch ziemlich verstört von meiner Münchner Aufführung und bin, obwohl die Presse im Ganzen wohlwollend war, rein aus dem heraus, was ich spürte, jetzt davon überzeugt, dass ich nicht fürs Theater schreiben kann. Nie bringe ich eine tragfähige Handlung her. Und die Handlung ist fast das Einzige, was auf der Bühne wirklich kommt. Alles andere ist für die Katz.
Sie wird in der Tat kein einziges Theaterstück mehr schreiben. Im Januar 1958 stirbt Bepp. Und Fleißer selbst erleidet 5 Nächte später einen Herzinfarkt. Braucht fast 3 Monate, bis sie aus dem Krankenhaus entlassen wird. Und 1 Jahr, bis sie die Geschäftsauflösung abgewickelt hat. Sie ist frei, aber finanziell geht es ihr nicht gut. Sie ist 58 Jahre, gezeichnet vom Leben. Es könnte das Ende sein dieser Künstlerinnenbiografie. Doch sie wird noch einmal Erfolg haben. Nicht mit einem neu geschriebenen Stück, sondern mit einem, das sie schon lange verbannt hatte. Die Pioniere in Ingolstadt.
Ich habe von Fassbinder dieses Stück bekommen, um zu sehen, ob ich mitspielen möchte. Und fand das einfach faszinierend, wie das geschrieben war. Ich kannte diese Art von Schreiben nicht.
Franz Xaver Krötz. Schauspieler, Schriftsteller, Dramatiker. Als er Ende der 1960er Jahre Fleißers Theater kennenlernt, eröffnet sich für den jungen Wilden eine neue Welt. Modernes Volkstheater. Gesellschaftskritisch, abgründig, gültig. Krötz ist damals Mitte 20 und die Fleißer über 70.
Aufgrund dieser literarischen Affinität hätte ich, wenn sie jünger gewesen wäre, auf jeden Fall versucht, mit ihrem Verhältnis anzufangen. Es gibt ja über eine geistige Affinität auch so eine körperliche, so eine Erotik. Und das hatte ich schon das Gefühl. Also ich mochte diese, muss man ja sagen, alte Frau. Wirklich, ich meine, die war über 70 und ich glaube, diese Brille und so weiter und so. Aber ich mochte diese alte Kollegin wahnsinnig gerne.
Sie wird Krötz ihren Sohn nennen, ihren liebsten Sohn. Eine sehr fruchtbare Wechselwirkung entsteht. Für beide. Sie beeinflusst sein Schreiben maßgeblich. Krötz wird zeitweise einer der erfolgreichsten deutschen Theaterautoren. Im Gegenzug wird er für Fleißers Nachruhm sorgen. Er ist der erste und einzige, der lautstark die Veröffentlichung ihres Gesamtwerks fordert. Und dann ist da noch Rainer Werner Fassbinder und das Revival der Pioniere.
Das war wahrscheinlich die entscheidende Begegnung, dass ich überhaupt angefangen habe, selbst zu schreiben. Also, dass ich bei dem Stück begriffen habe, wie man Stücke schreiben muss, was ich vorher nicht begriffen hatte, glaube ich. Und das ist ein Stück, bei dem man das sehr gut begreifen kann.
Dabei beginnt Fassbinders und Fleißers Kennenlernen mit einem Streit. Sie erfährt 1968 zufällig aus der Zeitung, dass er die Pioniere neu inszenieren will. Die Vorstellung am Münchner Büchner Theater schon geplant ist, ohne sie zu informieren, geschweige denn, sie um die Rechte dafür zu bitten. Sie will die Aufführung stoppen, schaltet einen Anwalt ein. Woraufhin Fassbinder und seine Crew ein Treffen arrangieren und sich die Fleißer doch noch breitschlagen lässt. Fassbinder ist so angetan von den Pionieren, dass er sie 1971 auch noch fürs Zweite Deutsche Fernsehen verfilmt. Natürlich mit Hanna Schigulla als schmachtendes Dienstmädchen Bertha.
Bertha.
Gell, die mit den Achseln sind andere, wie du bist.
Das sind meine Vorgesetzten.
Wie heißt man das, wenn es deine Vorgesetzten sind?
Das heißt man Unteroffizier und das heißt man Feldwebel.
Aber ein Pionier ist viel schöner als ein Feldwebel.
Fleißer ist nicht wirklich begeistert von der Verfilmung. Aber immerhin wird das ganze Geld bringen. Sie schaut sogar bei den Dreharbeiten vorbei. Da sitzt sie nun in ihrem karierten Kostüm, mit der dicken Brille auf der Nase, beim 25-jährigen Berserker Fassbinder am Filmset.
Interessant, oder? Jemand, der so extrem hyperaktiv ist und so ADHS und so immer am Koksen und dann jemand wie sie.
Theaterregisseurin Alina Fluck.
Ich glaube, dass sie schon eine Faszination hatte für solche Leute, weil eben, sie war das selber, glaube ich, gar nicht. Eine sehr zurückhaltende Frau und sehr ruhig. Und ich glaube aber, dass sie schon sehr tolerant war und dass sie das wahrscheinlich einfach auch interessant fand. Also, weil sie war ja so eine genaue Beobachterin von Menschen und hat eben nicht bewertet in ihrer Beobachtung, dass sie wahrscheinlich auch jemanden wie Fassbinder einfach beobachtet hat am Set und vielleicht auch als Material genommen hat wieder für irgendwas.
Und beim Mittagessen dann ist dann ein paar Tische zusammengeschoben worden, dann sind da alle rumgesessen.
Franz Kulinski war 1970 einen Tag lang bei den Dreharbeiten dabei, machte dort Filmaufnahmen von der Fleißer für eine Fernsehdokumentation über sie.
Und da bin ich dann am Fassbinder gegenüber gesessen und die Fleißer war einen Stuhl weiter vom Fassbinder und dann haben sie ein paar so einfache über die Anfahrt und so ein bisschen gesprochen. Und dann irgendwann sagt die Fleißer zum Fassbinder, gell, Herr Fassbinder, meine Dialoge ändern Sie mir vielleicht nicht. Na, hat der Fassbinder gesagt, können Sie ihn drauf verlassen, Frau Fleißer, das tue ich nicht.
Fassbinder hält sich natürlich nicht an die Abmachung. Doch auf Marie-Louise Fleißer wartet noch ein weitaus größeres Problem. Denn neben der positiven Aufmerksamkeit, die ihr die Verfilmung bringt, bekommt sie auch einen erneuten Shitstorm ab. 42 Jahre nach dem Skandal um die Inszenierung der Pioniere fühlen sich manche noch immer provoziert vom sexuellen Treiben zwischen Soldaten und Ingolstädter Mädchen. Eine Fernsehzeitung veröffentlicht neben der Filmankündigung auch Fleißers Adresse und Telefonnummer.
Die Leute haben mich angerufen, ne? Und mich da beleidigt am Telefon und dann habe ich auch viele Schmähbriefe bekommen, auf die hätte ich gern verzichtet.
Und sie hat dann einen schweren Herzanfall gekriegt in der Nacht, weil sie davon doch bestürzt und überrascht war.
Klaus Gültig, Fleißers Neffe.
Und behaupte noch heute, dass sie einige Jahre länger gelebt hätte, wenn sie diesen Anfall damals nicht bekommen hätte.
Drei Jahre wird sie noch leben. Seit den 60er Jahren hat sie wieder regelmäßig veröffentlicht. Essays, Porträts und vor allem Erzählungen. Meisterhafte, teils progressive Erzählungen. Auch schonungslose Auseinandersetzungen mit den Männern ihres Lebens. Feministinnen feiern sie. Sie wehrt sich dagegen, will nicht vereinnahmt werden. Sie wird in die Berliner Akademie der schönen Künste aufgenommen, bekommt den Bayerischen Verdienstorden. Und dann ist da noch die Gesamtausgabe ihres Werks, die Krötz gefordert hatte und der Surkamp Verlag veröffentlichen möchte, 1972. Manisch überarbeitet sie dafür fast alle ihre alten Texte, aus Angst, sie könnten nicht mehr zeitgemäß sein. Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. In den letzten Jahren ihres Lebens gibt es zwischen Fleißer und ihrer Heimatstadt so etwas wie eine späte Versöhnung. Ihre Stücke werden aufgeführt. Bei der Eröffnung des neuen Stadttheaters 1966 bekommt sie einen Platz in der ersten Reihe. Man schmückt sich mit ihr. Am 2. Februar 1974 stirbt Marie-Louise Fleißer im Ingolstädter Krankenhaus. Auf ihrem Nachttisch liegt ein Blatt mit einem hingekritzelten Satz. Vogel, friss oder stirb.
Das ist die Fleißer. Das ist eine Schriftstellerin und das Haus ist ganz da drüben. Ist es in der Kupferstraße.
Geht man heute durch Ingolstadt und zeigt den Menschen ein Foto der Fleißer, erkennen sie noch erstaunlich viele.
Die Frau Fleißer, die haben sie lang genug unterdrückt und vernachlässigt. Ja, das ist halt typisch Ingolstadt, Ingoldorf, ich nenne das nur Ingoldorf. Die hat da einiges über die Pioniere in Ingolstadt berichtet. Es war eine mutige Frau zu ihrer Zeit.
Nach ihrem Tod entschließt sich die Stadt, einen Marie-Louise-Fleißer-Preis ins Leben zu rufen. Viele bedeutende Schriftsteller wurden damit schon ausgezeichnet, wie Hertha Müller oder Reinhard Götz. Die Fleißer hat Ingolstadt viel kulturelles Prestige eingebracht. Doch hat auch sie dieser Stadt etwas zu verdanken? Ingolstadt war der Nährboden für ihre Sprache und Figuren, schnitt sie aber auch vom lebendigen literarischen Leben ab.
Also ich denke, die Enge ist sicherlich bei ihr ein Teil der Kreativität und sie schöpft schon Kreativität aus der Stadt.
Ich glaube, sie braucht diesen Anker. Sie hat es ja auch in Berlin nicht lange ausgehalten. Und immer wieder ist sie zurückgekehrt, obwohl das dann nach dem Krieg wirklich schlimm für sie war mit der Anfeindung. Ich glaube, sie konnte nicht ohne diesen Anker existieren.
Man könnte es das Ingolstädter Dilemma nennen. Marie-Louise Fleißer leidet an ihrer Heimatstadt, teils elendig, kann ohne sie aber nicht sein. Vielleicht ist es so. Manchmal braucht es die Enge für die Freiheit im Kopf.
Ich ahnte den Sprengstoff nicht.
Marie-Louise Fleißer und ihr Drama mit Ingolstadt. Ein bayerisches Feuilleton von Gabriele Pfaffenberger. Es sprachen Xenia Tilling, Maria Hafner, Thomas Koppelt und Friedrich Schloffer. Technik Daniela Rüder. Regie und Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024.